Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland liegen die Corona-Fallzahlen weiter niedrig. Allerdings breitet sich die besonders ansteckende Delta-Mutante immer mehr aus. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte beim wöchentlichen Corona-Briefing, er gehe davon aus, dass der Anteil von Delta an den Corona-Neuinfektionen noch in diesem Monat bis zu 80% ausmachen werde. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation trägt die Fußball-EM dazu bei, dass die Fallzahlen in Europa wieder zulegen.
Eine Fußball-Europameisterschaft in Pandemiezeiten. Alle wissen, je mehr Fans, desto weniger Abstand. Aber umso mehr Verbreitung von Virusvarianten. Trotzdem sollen beim Finale im Londoner Wembley-Stadion etwa 60.000 Fans dabei sein. Alles nur Kommerz, ärgert sich der Bundesinnenminister.
Ich halte diese Position der UEFA für absolut verantwortungslos.
Nun also verstärkte Kontrollen an den Flughäfen, um eine weitere Ausbreitung von Virusvarianten möglichst gering zu halten. Zudem soll die Bundespolizei an den Außengrenzen mehr Schleierfahndung durchführen. Also keine stationären Grenzkontrollen, eher stichprobenartige Überprüfungen, ob Urlauber aus Ländern einreisen, in denen die Delta-Variante stark grassiert. Neben Großbritannien gilt auch Portugal als Virusvariantengebiet. Wer aus diesen Ländern zurückkommt, muss bislang 14 Tage in Quarantäne, ob geimpft oder nicht. Jetzt macht der Gesundheitsminister Hoffnung auf Lockerungen dieser strikten Vorschrift, zumindest für vollständig Geimpfte.
Jetzt mit dem Wissen, das sich in den letzten Tagen bestätigt hat, dass bei dieser Variante die doppelte Impfung schützt, haben wir eben auch die Möglichkeit, dann zu einer anderen Einstufung zu kommen, sodass auch hier die doppelte Impfung einen Unterschied macht.
Wann es zu Lockerungen kommen könnte, wollte Spahn noch nicht sagen. In jedem Fall müssen Reisende, die in einem Risikogebiet waren, eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen, bevor sie zurückkommen.
Ob Deutschland eine weitere Ausbreitung von Virusvarianten aus dem Ausland möglichst gering halten kann? Jetzt kommt den Gesundheitsämtern wieder eine besondere Bedeutung zu. Sie sollen prüfen, ob diejenigen, die aus einem Risikogebiet zurückkommen, sich anschließend auch an die Spielregeln halten.
Mit der Ausbreitung der Delta-Variante in Deutschland ändert die Ständige Impfkommission ihre Empfehlungen für AstraZeneca. Wer die erste Dosis mit diesem Impfstoff erhalten habe, solle unabhängig vom Alter als zweite Spritze BioNTech oder Moderna bekommen, bei einem Abstand von mindestens 4 Wochen. Nach aktuellen Studien sei die Immunantwort bei diesen sogenannten Kreuzimpfungen höher. Generell spricht sich die STIKO jetzt für kürzere Abstände zwischen den Impfungen aus. Wer innerhalb der Europäischen Union verreisen will, kann seit heute auch den EU-weit einheitlichen digitalen Corona-Impfpass vorzeigen. Die EU-Staaten hatten zugesichert, bei der Einreise dann grundsätzlich auf Quarantäne und Testpflichten zu verzichten. Je nach Reiseziel kann es allerdings Ausnahmen geben, beispielsweise wegen der Delta-Variante.
Auf in den Urlaub. Doch nicht nur nach Ticket und Pass, fragen die Airlines heute am Flughafen Düsseldorf.
Sind Sie denn schon geimpft?
Ja.
Mit dem digitalen EU-Impfpass können Reisende ab sofort nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Statt Smartphone tut es auch ein ausgedruckter QR-Code. Den gibt es bei der Impfung oder in der Apotheke. Das Impfheft wird weiterhin als Nachweis akzeptiert. Auch in Hamburg stehen die Urlauber Schlange. 80 Länder sind von der Liste der Reisewarnungen gestrichen. Hier wird von Reisen trotzdem noch abgeraten. Auch wenn in Berlin aktuell über Lockerungen diskutiert wird, wer heute seine Koffer packt, muss die Regeln für Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiete beachten. So gelten bis auf Weiteres Reisewarnungen für Portugal, Großbritannien oder Russland. Und auch für beliebte Urlaubsziele wie zum Beispiel Ägypten oder Tunesien bleiben Warnungen bestehen und damit die Quarantäneregeln bei Rückkehr. Kritik kommt vom Deutschen Reiseverband.
Beispiel Portugal. Das ganze Land ist eingestuft worden, obwohl auf den Inseln wie etwa Madeira sehr geringe Inzidenzen herrschen. Hier muss unterschieden werden nach Regionen.
Dass sich jederzeit an den Einreiseregelungen etwas ändern kann, verunsichert viele Urlauber zunehmend.
Gerade jetzt zum Beispiel, wo Portugal zum Virus-Variantengebiet erklärt worden ist, erlebe ich es auch bei mir im Reisebüro, dass die Kunden anrufen, die nicht nach Portugal fliegen und auch Sorge haben, was ihre Reise angeht, wenn es zum Beispiel nach Spanien oder Griechenland geht.
Die pandemiebedingte Unsicherheit wird vorerst wohl bleiben. Stornierungen verzeichnen die Reiseveranstalter bisher aber kaum.
Bei seinem Staatsbesuch in Israel hat Bundespräsident Steinmeier die Freundschaft beider Länder gewürdigt. Bei einem Treffen mit Staatschef Rivlin betonten beide Politiker die gemeinsamen Interessen, den Kampf gegen Antisemitismus und Hass. Zusammen besuchten sie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Bei einem Staatsbankett am Abend sagte Steinmeier auch die Partnerschaft Deutschlands unter einer neuen Regierung zu.
Dankeschön.
Dankeschön, sagt Israels scheidender Präsident Rivlin auf Deutsch nach Steinmeiers emotionaler Rede in Jerusalem. Mit dieser Geste unterstreicht er die gewachsenen deutsch-israelischen Beziehungen und seine ganz persönliche Freundschaft zum Bundespräsidenten. Als Student hatte Rivlin noch gegen die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Deutschland demonstriert. Heute blicke man gemeinsam Richtung Zukunft. Auch wenn wir von Zeit zu Zeit unterschiedlicher Meinung sind, können wir trotzdem Freunde bleiben. Das gilt auch für Meinungsunterschiede beider Regierungen. Etwa bei Israels Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland. Als erster deutscher Staatsmann trifft Steinmeier auch Israels neuen Premier Bennett. Dessen Regierungskoalition aus 8 Parteien sieht Steinmeier durchaus als Chance. Für einen politischen Neubeginn, um die tiefe Spaltung des Landes zu überwinden.
Und dazu braucht es dieses breite Spektrum an politischen Parteien und Personen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen.
Die Palästinensergebiete besucht Steinmeier nicht bei dieser Reise. Er betont aber, dass er nach wie vor keine Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung zur Befriedung des Nahostkonflikts sehe. Durch seine Freundschaften hat Steinmeier tiefe Einblicke in Israels Politik. Beim Konflikt mit den Palästinensern erwartet er keine schnelle Lösung unter dem neuen Premier. Eine Annäherung sei nur über viele kleine Schritte möglich.
Die Pläne für eine weltweite Mindeststeuer auf Konzerngewinne nehmen Gestalt an. Nach Angaben der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, stimmten jetzt 130 Staaten dafür. Eine solche Steuer von mindestens 15% wird auch von den USA unterstützt, die unter dem vorigen Präsidenten Trump noch dagegen waren. Einzelheiten sollen beim G20-Treffen Ende nächster Woche in Venedig besprochen werden.
Es ist nur eine schlichte Pressemitteilung der OECD, aber sie könnte massive Auswirkungen auf das globale Steuersystem haben. 130 Länder einigen sich auf eine weltweite Mindeststeuer in Höhe von 15%. Als das bekannt wird, ist der deutsche Finanzminister zu Gesprächen in Washington. Das sei ein kolossaler Fortschritt, so Olaf Scholz.
Der Wettbewerb nach unten ist vorbei. Wir haben jetzt die Möglichkeit, als demokratische Staaten selber über die richtige Höhe einer fairen und angemessenen Besteuerung zu entscheiden und müssen nicht immer mit einem Auge schielen darauf, dass es anderswo Steueroasen und Steuervermeider gibt, große Unternehmen die Wege finden, wie sie fast gar keine Steuern zahlen.
Die neue US-Regierung unter Joe Biden hatte sich für eine globale Unternehmenssteuer stark gemacht. Das brachte den internationalen Durchbruch. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen spricht von einem historischen Tag. Dieses Wettrennen hat kein Land gewonnen. Niedrigere Steuersätze haben es nicht nur versäumt, neue Geschäfte anzuziehen. Sie haben Länder auch der Mittel für wichtige Investitionen, für Infrastruktur, Bildung und der Bekämpfung der Pandemie beraubt. Doch noch müssen die USA die Unternehmenssteuer im eigenen Land durchbringen. Und auch einige europäische Staaten wie Irland oder Estland sollen noch skeptisch sein.
Trotz heftiger nationaler und internationaler Kritik hat die Türkei heute ihren Austritt aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen offiziell vollzogen. Konservative im Land sehen in der Konvention eine Bedrohung traditioneller Familienstrukturen. Kritiker befürchten nun, dass Frauen und Mädchen in der Türkei einem deutlich höheren Risiko von Gewalt ausgesetzt sind. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach von einem erschreckenden und gefährlichen Präzedenzfall.
Sie schreien ihre Wut heraus. Mehr als 1000 Türkinnen demonstrieren gegen den Austritt ihres Landes aus der Istanbul-Konvention. Unser Leben gehört uns, auch unsere Rechte. Niemand darf in unserem Namen Entscheidungen treffen. Wir sind gegen den Austritt und das hier ist noch lange nicht vorbei. Das von 45 Ländern unterzeichnete und von 34 Ländern ratifizierte Abkommen soll Frauen vor Gewalt und sexuellen Übergriffen schützen. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich dazu, entsprechende Gesetze in ihrem Rechtssystem zu verankern, die Türkei jedoch nicht mehr. Am Nachmittag erklärt Präsident Erdogan, seine Regierung habe sich schon immer für Frauenrechte eingesetzt, daher brauche man die Konvention nicht. Wir setzen unseren Kampf gegen Gewalt an Frauen fort und kämpfen heute und morgen dafür, dass Frauen ihre Rechte ausüben können, so wie wir auch schon gestern dafür gekämpft haben. Seit Jahren fordern erzkonservative Muslime den Austritt aus der Konvention. Sie kritisieren, dass das Abkommen auch Homosexuelle oder Transmenschen schütze. Zudem glauben sie, dass aufgrund des Abkommens Aussagen von Frauen vor Gericht schwerer wiegen als die ihrer Peiniger. Frauenrechtlerinnen befürchten, Erdogan gehe es um die Umgestaltung der türkischen Gesellschaft. Das passt zum politischen Islam, zum Versuch, ihre Vorstellung von Gesellschaft durchzusetzen.
Türkische Frauen, so sehen das auch viele oppositionelle türkische Männer, sind die letzte Bastion im Land, die Erdogan regelmäßig auf der Straße bei Demonstrationen mutig die Stirn bieten.
Die Kommunistische Partei Chinas hat ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Sie wurde heute vor 100 Jahren offiziell von Mao Zedong gegründet. Das Jubiläum wurde mit einer bunten Masseninszenierung auf dem Tiananmen-Platz in Peking begangen. Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte, die Partei habe Millionen von Menschen aus der Armut geholt und China zu einer Weltmacht entwickelt.
Eine pompöse Geburtstagsfeier. Die Kommunistische Partei demonstriert ihre Macht. Das Wiedererstarken der Nation ist das Hauptthema von Partei- und Staatsführer Xi Jinping. Warnend richtet er sich an das Ausland. Das chinesische Volk wird niemals zulassen, dass uns fremde Kräfte schikanieren, unterdrücken und versklaven. Deutliche Worte findet er auch an Kritiker im eigenen Land. Wir müssen entschlossen gegen alle Elemente vorgehen, die unserer fortschrittlichen Partei schaden. Der Politikwissenschaftler Wu Qiang ist einer der ganz wenigen, die in China noch offen reden. Doch auch er gerät zunehmend unter Druck. Seine Handykommunikation etwa wurde ihm diese Woche eingeschränkt. Linke kommunistische Werte sieht er in der Partei nicht. Wir sehen ein Aufflammen von Nationalismus. Eine totalitäre nationalistische Nation, die in den vergangenen 10 Jahren entstanden ist. Das bedeutet, eine Nation, eine Partei und ein Führer. Ohne die Kommunistische Partei gäbe es kein neues China, singen die 70.000 geladenen Gäste auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Die Partei sieht sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht.
Der frühere US-Verteidigungsminister Rumsfeld ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Republikaner war in den 70ern Pentagon-Chef unter Präsident Ford und von 2001 bis 2006 unter George W. Bush. Er gilt als Chefplaner des US-Militäreinsatzes im Irak, der 2003 begann. In die Kritik geriet Rumsfeld auch, weil er aggressive Verhörmethoden unter anderem in Guantanamo auf Kuba und Abu Ghraib im Irak genehmigte.
Im Nordwesten Kanadas sind nach einer Hitzewelle Feuer ausgebrochen. Die Menschen flüchten aus dem Ort Lytton, nordöstlich von Vancouver. Hier waren am Dienstag Rekordtemperaturen knapp unter 50 Grad gemessen worden. Gerichtsmediziner verzeichneten in den vergangenen Tagen fast 500 unerwartete Todesfälle, etwa dreimal so viele wie üblich. Bis zum Ende der Woche soll es etwas abkühlen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 2. Juli.
Von Frankreich sorgt ein kleines Hoch vorübergehend für eine Wetterberuhigung und es wird auch wieder wärmer. Vom Osten und Südosten bis in die Mitte fällt heute Nacht hier und da Regen, sonst meist trocken und im Südwesten sowie im Norden klart es zum Teil auf. Morgen von Sachsen bis nach Ostbayern zunächst noch mancherorts Regen. Im übrigen Land teils Wolken, teils Sonne, die im Südwesten und in Küstennähe längere Zeit scheint. An der Ostsee heute Nacht bis 16, an der oberen Donau nur 7 Grad. Im östlichen Bergland morgen unter 20 Grad, im Südwesten dagegen sommerliche Werte. Am Samstag oft freundlich und trocken, im Westen und Südwesten entwickeln sich später stellenweise Schauer oder Gewitter, die sich am Sonntag weiter ausbreiten und lokal wieder unwetterartig sein können. Am Montag erreichen die kräftigen Gewitter dann den Nordosten.
Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Wie sicher ist unser Sommerurlaub von dem Regenwirrwarr für Reisende und Vorhang auf für die große Leinwand? Wie die Kinobetreiber gegen Netflix und Co. antreten wollen? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.